Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit. Die Sozialdemokraten machen sich fit für die Bundesratswahl. Parteispitze und Basis sind sich nicht einig über den Umgang mit der SVP. Dann, Unternehmen bereiten sich auf den Zerfall der Eurozone vor.
Der Verwaltungsrat, der das seine Geschäftsleitung nicht befohlen hat, das zu machen, der hat versagt.
Amerikanische Superreiche möchten unbedingt mehr Steuern zahlen.
Society is best when things are a bit more balanced.
Der Gesellschaft zuliebe. Und zum Schluss noch eine große Klappe, die letzte. Echo der Zeit, am Mikrofon ist Simon Fatzer. Die SP ist gegen die Managed Care-Vorlage. Diese Vorschriften für eine integrierte Gesundheitsversorgung wurden zwar kontrovers diskutiert, doch die Mehrheit hat sich an der Delegiertenversammlung in Luzern dann für das Referendum ausgesprochen. Damit unterstützen die Sozialdemokraten die Ärzteschaft. SP-Parteipräsident Christian Löwra.
Die Vorlage erhöht die Macht der Krankenkassen. Das ist ein falscher Weg. Und in dieser Vorlage eine freie Arztwahl, dass wir nur denjenigen gewährt, die bereit sind, etwas mehr Selbstbehalt zu zahlen.
Mit 124 zu 54 Stimmen und 5 Enthaltungen entschieden sich die Delegierten für das Referendum. Weitere Entscheidungen von der SP-Delegiertenversammlung in Luzern und andere Meldungen hat Silvan Fischer aus unserer Nachrichtenredaktion.
Die Schweizer Stimmberechtigten sollen entscheiden, ob die Armee neue Kampfflugzeuge bekommt oder nicht. Auch das entschieden die Delegierten der SP Schweiz. Sie beauftragten die Geschäftsleitung der Partei, sich für ein Referendum oder eine Initiative einzusetzen. Eine Initiative würde dem Bund verbieten, bis Mitte der 20er Jahre Kampfjets zu kaufen natürlich. Schließlich entschieden die Delegierten der SP an ihrer Versammlung in Luzern, die Initiative 6 Wochen Ferien für alle zu unterstützen. In der Deutschschweiz sind seit gestern 10 Fußgänger auf dem Zebrastreifen verunfallt. So kam im Kanton Zürich ein 77-jähriger Mann ums Leben. Und in Baselbiet wurden eine Mutter und ihre beiden Kleinkinder von einem Auto angefahren. Alle drei wurden weggeschleudert und verletzt. Damit meldete die Polizei in der Deutschschweiz insgesamt 18 Unfälle auf Zebrastreifen in den letzten 2 Wochen. 2 Menschen starben. Einen Tag vor den Parlamentswahlen in Russland beklagen Wahlbeobachter Schikanen der Behörden. Die einzige unabhängige russische Organisation der Wahlbeobachter teilte mit, ihre Leiterin sei stundenlang festgehalten und ihr Laptop beschlagnahmt worden. Zuvor hatte die Staatsanwaltschaft gegen die Frau eine Strafe verhängt, wegen Störung des Wahlkampfes. Teilweise finanziert die Europäische Union die letzten unabhängigen Beobachter. Die Gruppe hat schwere Verstöße der Putin-Partei gegen das Wahlrecht aufgedeckt und im Internet veröffentlicht. Überlebende der Giftgaskatastrophe von Bhopal haben in dieser indischen Stadt mehrere Eisenbahnlinien blockiert. Dabei kam es zu Auseinandersetzungen mit der Polizei. Dutzende von Menschen wurden verletzt. Die Giftgaskatastrophe von Bhopal geschah heute vor 27 Jahren. Nach Schätzungen wurden 15.000 Menschen getötet. Zehntausende weitere leiden noch heute unter den Folgen. Die Opfer fordern vom US-Konzern Dow Chemical 8 Milliarden Dollar Entschädigung. In Syrien stoßen die Sicherheitskräfte bei ihren Aktionen gegen die Opposition immer mehr auf bewaffnete Gegenwehr. Viele Soldaten sind desertiert und haben sich einer sogenannten Freien Syrischen Armee angeschlossen. Vergangene Nacht gab es ein Gefecht in der Stadt Idlib, nahe der türkischen Grenze. Dabei wurden auf beiden Seiten insgesamt 15 Menschen getötet, wie die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte angab. 7 weitere Menschen starben bei Aktionen der Polizei in der Stadt Homs und in der Provinz Daraa im Süden des Landes, beides Zentren der Opposition. In der deutschen Stadt Koblenz haben bereits Tausende von Menschen ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Sie bereiten sich vor auf die Entschärfung einer großen Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg, die im Rhein entdeckt wurde. Bis morgen um 9 Uhr wollen die Behörden fast die Hälfte der Stadt geräumt haben, aus Sicherheitsgründen. Evakuiert werden rund 45.000 Menschen. Die Entschärfung der Bombe ist für morgen Nachmittag geplant. Und nun zum Sport. Es ist bald ein Vierteljahrhundert her, seitdem mit Evi Kratzer, eine Schweizer Langläuferin, im Weltcup einen Podestplatz erreichte. Heute nun ist Im Stadtsprint in Düsseldorf endlich wieder eine Schweizer Langläuferin in die Top 3 gelaufen. Marcel Melcher.
Die 23-jährige Davoserin Laurine van der Graaf hat heute die Gunst der Stunde genutzt. Zwei ihrer Gegnerinnen verhaspelten im Finale ihre Skispitzen. Van der Graaf hielt Kontakt zum Führungstrio und sprintete auf der Zielgeraden auf Rang 3. Dies ist mit Abstand das beste Karriereresultat der jungen Bündnerin. Gewonnen hat den Weltcup-Sprint die US-Amerikanerin Kekin Randall. Natalia Mateeva aus Russland wurde Zweite. Gar einen Weltcup-Sieg feierte heute das Schweizer Zweierbob-Team mit Beat Hefti und Thomas Lamparter. Beim Saisonauftakt in Igls distanzierte der kleine Schweizer Schlitten die Deutschen mit Pilot Florschütz und die Amerikaner mit Pilot Holcomb auf die weiteren Plätze. Beim Weltcup-Skispringen in Lillehammer hat Simon Ammann mit zwei mittelguten Sprüngen Rang 9 erreicht. Klarer Sieger wurde der Österreicher Andreas Kofler. Und beim Spitzenkampf in der deutschen Fußball-Bundesliga vermochte das Überraschungsteam des Schweizer Trainers Lucien Favre, vermochte Mönchengladbach, dem Tabellenführer Dortmund, ein 1:1 Unentschieden abzutrotzen.
Marcel Melcher. Das Wetter. Im Norden und in den Alpen ist es morgen meist bewölkt, besonders in Juranähe und am Nordrand der Schweiz regnet es zeitweise. Der Westwind wird immer stärker und in der Nacht auf Montag stürmt es vielerorts. Im Süden gibt es Sonne und Wolken. Die Temperatur liegt beidseits der Alpen bei 9 bis 14 Grad. Am Montag gibt es in den Alpen häufig Niederschlag, Schnee fällt bis gegen 600 Meter. Im Flachland gibt es nur noch einzelne Schauer. Im Süden ist es oft sonnig. Die Temperaturen im Norden höchstens 8, im Süden 13 Grad. Verkehrsinfo DRS von 18.07 Uhr. In der Region Bern auf der A1 Richtung Bern zwischen Kirchberg und der Verzweigung Schönbühl Stau nach einem Unfall. In der Region Zürich stockender Verkehr auf der A1 Richtung St. Gallen zwischen dem Limmataler Kreuz und Zürich-Affoltern sowie auf dem Westring zwischen Urdorf Nord und dem Gobristunnel. Und noch in der Zentralschweiz auf der Hauptstraße zwischen Schattdorf und Flüelen in beiden Richtungen Verkehrsbehinderung wegen einer Nikolausveranstaltung.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS1 und DRS4 News. Die Bundesratsstrategie, die sich die SP zurechtlegt. Das Notfallszenario ohne Euro, das sich Firmen überlegen müssen. Die amerikanischen Reichen, die gerne mehr Steuern zahlen würden. Das Schweizer Stromnetz, das im Schwebezustand ist. Und schließlich vier Worte, die Fernsehgeschichte geschrieben haben.
Top, die Wette gilt.
Der große Blonde mit dem langen Atem. Die Delegierten der SP haben sich heute in Luzern nicht nur mit Abstimmungsvorlagen befasst. Viel spannender war, auf welche Karten sie im Spiel um den neuen Bundesrat setzen. Und da zeichnet sich Bewegung ab bei den Sozialdemokraten. Dominik Meyer aus dem Grand Casino in Luzern.
Die roten Stars unter den Genossinnen und Genossen sind heute in Luzern Pierre-Yves Maillard und Alain Berset. Applaus und eine Standing Ovation ernten die beiden Bundesratskandidaten. Die Sozialdemokraten geben sich locker und selbstbewusst. Sie bangen nicht um ihren zweiten Bundesratssitz. Parteipräsident Christian Löffrin.
Ich habe den Eindruck, dass wir nicht sehr viel befürchten müssen für unsere Sitze. Wir müssen wachsam bleiben.
Wachsam bleiben. Doch die Sozialdemokraten fühlen sich auf der sicheren Seite. Vielmehr beschäftigt die SP eine andere Frage. Soll die Fraktion Evelyn Wittmer-Schlumpf wiederwählen? Die Zeichen stehen auf grün. Christian Löffrin war heute so klar wie kaum je zuvor.
Abwahl Wittmer-Schlumpf gerät jetzt im Hintergrund mindestens.
Es scheint klar, die SP-Parlamentarier im Bundeshaus werden die BDP-Bundesrätin mehrheitlich wiederwählen. Bislang wollten die Sozialdemokraten erst dann Ja zu Wittmer-Schlumpf sagen, wenn BDP und CVP eine enge Zusammenarbeit vereinbaren. Heute scheint diese Bedingung nicht mehr absolut zu gelten. Neue Töne von der SP. Neue Töne auch an die Adresse der SVP. SP-Präsident Löffrin sagt heute, die SP könnte der SVP Hand bieten, um FDP-Bundesrat Johann Schneider-Ammann durch Bruno Zuppiger oder Jean-François Rim zu ersetzen. Unter einer Bedingung, die SVP müsse signalisieren,
ob sie gegen die FDP antritt oder nicht. Erst wenn das geklärt ist, können wir entscheiden, ob wir FDP oder SVP wählen. Wir werden nicht jemanden wählen, der nicht antritt.
Die SVP müsse klarstellen, dass sie nicht nur auf Vergeltung an Wittmer Schlumpf aus sei, dass sie also auch den Sitz von Schneider-Ammann übernehmen würde. Bei der SP hat die Option zwei SVP-Sitze auf Kosten der FDP Aufwind. Zumindest unter den Bundesparlamentariern. In Luzern sprechen sich mehrere Nationalräte klar dafür aus. Der Aargauer Cedric Wermuth zum Beispiel.
Für die Stabilität des Landes ist es richtig, dass die grossen Parteien vertreten sind. Und die SVP ist die grösste Partei. Das müssen wir wohl oder übel anerkennen.
Oder die Baslerin Silvia Schenker.
Ich möchte nicht, dass die SVP wieder die Märtyrerrolle bekommt die nächsten 4 Jahre und damit wieder Auftrieb. Das möchte ich nicht. Und das andere ist, dass sie jetzt Kandidaten aufgestellt hat, die meiner Meinung nach wählbar sind. Und dann finde ich, sollten wir diesen Schritt machen und der SVP die 2 Sitze zugestehen.
Teile des linken Parteiflügels dagegen wollen keinen zweiten SVP-Vertreter im Bundesrat. Der Genfer SP-Nationalrat Carlos Omaruga etwa.
Da müssen wir nicht als SP jetzt die SVP stärken mit einem zweiten Sitz.
Auch das Parteivolk ist skeptisch. Die meisten Delegierten möchten nicht, dass ihre Partei mithilft, Johann Schneider-Ammann abzuwählen zugunsten der SVP.
Dass man nach Gutdünken und Willkür einfach wieder abwählt und wieder reinwählt, ich finde das ganz ein schlechtes Spiel.
Ein Bundesrat abwählen ist ja eigentlich relativ ein hartes Verdikt. Im Moment kann kein Kandidat jetzt diesen Schneider-Ammann klar ausstechen.
Die SVP muss warten, bis ein Sitz wieder frei wird.
Die Basis mag sich also nicht anfreunden mit einem möglichen Deal zwischen SP und SVP. Doch heute deutet alles darauf hin, dass diese Option für die Parteileitung mehr ist als ein bloßes Gedankenspiel.
Die Eurokrise komme in die entscheidende Phase, warnte diese Woche EU-Währungskommissar Olli Rehn. Nächste Woche treffen sich die Staats- und Regierungschefs schon wieder, um Lösungen für die Schuldenkrise zu suchen. Finden sie keine? Dann besteht vor allem eine Gefahr. Einzelne Länder könnten die Euro-Währungszone verlassen oder am Ende könnte gar die ganze Währungsgemeinschaft zusammenbrechen. Thomas Oberer wollte wissen, wie sich Schweizer Firmen auf diese Szenarien vorbereiten.
Die Wahrscheinlichkeit ist klein, dass es den Euro bald nicht mehr gibt. Trotzdem müssten die Schweizer Firmen auf alle Szenarien vorbereitet sein.
Wenn sowas passiert, dann ist mit größeren Verwerfungen zu rechnen und da muss man parat sein. Da wird man auch nicht lange Vorwarnzeiten bekommen. Ich denke, das gehört ins Pflichtenheft. Der Verwaltungsrat, der das seine Geschäftsleitung nicht befohlen hat, das zu machen, der hat versagt.
Sagt Unternehmensberater Klaus Wellershoff. Die unsichere Situation birgt für die Unternehmen die Gefahr, ihr Geld in Krisenländern wie Griechenland oder Italien zu verlieren. Viele Schweizer Firmen lassen deshalb beim Geschäft mit diesen Ländern im Moment besondere Vorsicht walten, sagt Rudolf Minch, Chefökonom des Wirtschaftsverbandes Economie Suisse.
Der Fall Griechenland zeigt, dass verschiedene Unternehmen damit begonnen haben, eine Lieferung nur noch gegen Bar auszuhändigen. Und eine zweite Strategie ist, das Vermögen auf Bankkonten und Wertschriftenbestände in sichere Länder transferiert werden, um sich so gegen einen Zahlungsausfall eines Landes absichern zu können.
Viel mehr können Schweizer Firmen aber nicht tun, wenn sie sich nicht ganz aus dem Geschäft mit gefährdeten Ländern zurückziehen wollen. Gegen das Auf und Ab beim Euro können sich die Firmen bei den Banken versichern. Aber falls Griechenland aus dem Euro austreten und wieder die Drachme einführen müsste, gegen ein solches Ereignis gäbe es kein Sicherheitsnetz, sagt Klaus Wellershoff.
Gibt es nicht, weil es ja diese neue Währung noch nicht gibt. Also wie sollte ich eine Kurssicherung in der neuen Drachme machen? Mit welcher Gegenpartei, mit welchem Geschäftspartner, wenn es diese noch gar nicht gibt? Also das ist, denke ich, illusorisch.
Genaue Prognosen für die nächsten Wochen und Monate sind kaum möglich. Und dies erschwere jetzt gegen Ende Jahr die Planung der Unternehmen, sagt Peter Dietrich vom Verband der Schweizer Maschinen- und Elektroindustrie Swissmem.
Wenn ein Unternehmen zum Beispiel Investitionen plant in diesem Euroraum, dann ist da natürlich guter Rat teuer und die Frage stellt sich, wo wird investiert, wo sind die Märkte, die stabil sind oder die Länder, die stabil sind, das ist die Schwierigkeit.
Immer mehr verlagern Schweizer Firmen deshalb ihre Produktion in Länder außerhalb Europas, um das Risiko zu verkleinern. Doch das sei gar nicht so einfach, sagt Peter Dietrich.
Das geschieht natürlich nicht von heute auf morgen, sondern das braucht eine gewisse Zeit. Insofern ist die Stabilität dieses Währungsraums natürlich für eine Exportindustrie wichtig.
Kommt es doch zum Worst Case, zum schlimmsten Fall, also dem Auseinanderbrechen des Euro, wäre das für die Schweizer Firmen verheerend.
Man wüsste nicht mehr genau, mit wem man wirklich geschäften könnte und was sind die Folgewirkungen, kommt es zu weiteren Ansteckungseffekten etc. Das wäre wirklich eine sehr, sehr schwierige Situation.
Warnt Rudolf Minsch von Economy Suisse. Dass die Eurozone zusammenfällt und wieder nationale Währungen eingeführt werden, daran haben Schweizer Unternehmen also kein Interesse. Lösen müssen aber die Euro-Krise die europäischen Politiker. Die Schweizer Unternehmer können da bloß zuschauen und hoffen.
Wirtschaftsredaktor Thomas Oberer. In den USA tobt ein Glaubenskrieg um die richtige Steuerbelastung. Trotz eines riesigen Schuldenbergs wehren sich die Republikaner mit allen Mitteln gegen Mehreinnahmen für den Staat. Präsident Obama und die meisten Demokraten dagegen wollen sparen und die Einnahmen erhöhen. Wenigstens wer über $1 Million pro Jahr verdient, soll mehr Steuer zahlen. Ein Teil dieser Reichen, die betroffen wären, sind ausdrücklich damit einverstanden. Max Ackermann über diese patriotischen Millionäre.
Der Club ist klein, fein und sehr exklusiv.
This is a group of about 200 people who have an income that exceeds $1 million a year.
Garrett Gruner ist einer dieser Einkommensmillionäre, ein großgewachsener, eleganter End-50er, reich geworden mit der Entwicklung einer Internetsuchmaschine und jetzt ein erfolgreicher Investor und Unternehmer im Medizinaltechnologiebereich. Er und seine Freunde im Club der patriotischen Millionäre gehören zu den 1% reichsten Amerikanern und sie haben ein überraschendes Anliegen. Sie wollen mehr Steuern bezahlen.
US taxes on folks who are in the upper 1% have become too low both for the interests of the country and actually too low, I think, for the people themselves.
Im Moment sei die Steuerbelastung der reichsten Amerikaner viel zu tief. Das sei schlecht für das Land und damit auch schlecht für die Reichen, denn wenn die Einkommens- und Vermögensunterschiede zu groß würden, leide die ganze Wirtschaft. Das lehre doch die Geschichte.
The last time we saw that level of 23% plus percent going to the upper 1% was 1928.
Auf die extremen Einkommensunterschiede 1928 folgte die Weltwirtschaftskrise. Als der Graben zwischen Arm und Reich 2007 wieder ähnlich tief war, kam es zum Kollaps der Finanzindustrie. Und jetzt braucht es erst Straßenproteste, um das Thema auf die politische Agenda zu setzen.
Ich denke, dass das Occupy-Movement einen guten Job gemacht hat, auf die amerikanische Agenda zu setzen, dass wir über dieses Thema der Inequalität sprechen.
Da lobt ein Vertreter der 1% Reichsten jene Demonstranten, die für die 99% anderen zu sprechen vorgeben. Fühlt sich Garrett Gruner ausgegrenzt, angegriffen oder sogar etwas schuldbewusst?
I don't feel guilty at all. No, and I don't
überhaupt nicht, versichert der patriotische Millionär, bloß sei er tief davon überzeugt, dass ausgeglichenere Verhältnisse letztlich für alle besser wären.
You know, society is best when things are a bit more balanced.
Die Hälfte aller Superreichen teile diese Ansicht, behauptet Garrett Gruner, Milliardäre wie Warren Buffett oder Bill Gates eingeschlossen. Doch die Republikaner glaubten immer noch daran, dass tiefere Steuern für alle die Wirtschaft ankurble, eine Annahme, die so nie gestimmt habe. Ganz besonders aber stimme sie nicht für die Reichtumsteuer. Er, Garrett Gruner jedenfalls, habe in den letzten 30 Jahren zahlreiche Firmen gegründet, Arbeitsplätze geschaffen, viele gute und auch ein paar schlechte Investitionsentscheide getroffen. Nie, gar nie aber habe dabei die Höhe der Steuerbelastung eine Rolle gespielt.
What I can tell you is not in a single instance have our investment decisions had anything to do with marginal tax rates.
Die Gleichung tiefere Steuern gleich höhere Investitionen gehe einfach nicht auf. Und auch ein zweiter Glaubenssatz der Republikaner sei falsch.
The second line that they have is that a dollar given to the government is a dollar wasted. And that isn't true either.
Geld für den Staat sei keineswegs vergeudetes Geld, im Gegenteil. Viele Infrastrukturaufgaben, Grundlagenforschung, ein erstklassiges Erziehungswesen könne nur die Gesellschaft als Ganzes finanzieren. Da brauche es mehr, nicht weniger Geld.
Actually, we are not spending enough on the governmental side in order to lead to the right level of job production. And especially where we're underinvesting is in infrastructure in the US Research and Development and Education.
Hier spricht der demokratische Politiker Gruner. Der Unternehmer und Investor hatte sich einst gar für das Gouverneursamt in Kalifornien beworben. Jetzt kämpft er dafür, dass Präsident Obama und die Demokraten wenigstens die Steuererleichterungen für die Superreichen aus der Amtszeit von George W. Bush rückgängig machen.
I'm hoping that President Obama will be very vigorous in saying, all right, it's time now for a strong progressive agenda.
Das könnte Garrett Gruner einige hunderttausend Dollar pro Jahr kosten. Doch der Millionär zuckt nur mit den Schultern. Ein patriotischer Millionär eben.
Das Schweizer Stromnetz muss erneuert und verstärkt werden. Und das eilt. Und dennoch wartet die Branche vorerst ab. Denn es sind einfach zu viele Fragen noch offen, seit der Bundesrat das Ende der Kernkraftenergie eingeläutet hat. Tobias Fessler war kürzlich an einem Treffen der Branche dabei.
Fast 7000 Kilometer Hochspannungs- und Übertragungsleitungen durchqueren die Schweiz. Viele dieser Leitungen müssen bald erneuert werden. Denn in den vergangenen Jahren, bevor die Stromgesellschaften ihre Leitungen an die gemeinsame Betreibergesellschaft Swissgrid übertragen haben, wurde der Unterhalt vernachlässigt. Swissgrid-Chef Pierre-Alain Graf.
Heute sprechen wir, dass wir 1000 Kilometer erneuern müssen. Das heißt, nicht neue Leitungen, sondern bestehende Leitungen erneuern müssen.
Für diese Erneuerung rechnet Swissgrid mit einer Investition von 4,5 Milliarden Franken. Weitere 1,5 Milliarden sollen die bereits geplanten neuen Leitungen kosten. Gemäss Berechnungen des Bundesamtes für Energie könnte der Strompreis dadurch in den nächsten 10 Jahren um etwa 7% steigen. Und mit der verstärkten Umstellung auf erneuerbare Energieträger und lokale, dezentrale Energieproduktion braucht es möglicherweise gar noch zusätzliche Leitungen.
Was passieren könnte, aber das können wir erst im nächsten Jahr sagen, ist eine Anpassung der Planung und entsprechend andere Regionen oder andere Flüsse.
Aus welchen Regionen kommt künftig der Strom? Und fließt dieser Strom weiterhin vom Hochspannungsnetz ins Niederspannungsnetz? Oder fließt er eher umgekehrt? Bis im kommenden Jahr soll darüber Klarheit bestehen. Diese Änderungen überlagern die vor wenigen Jahren erfolgte Überprüfung des Netzes. Diese wurde gemacht, nachdem 2003 eine überlastete Höchstspannungsleitung über den Lukmania-Pass in Italien einen riesigen Stromausfall provoziert hatte. Neue Hochspannungsleitungen sollen deswegen das Netz stabiler machen und Blackouts verhindern. Beispielsweise am Neuenburger See, im Oberwallis und im Tessin. Bloß vollendet sind diese Projekte noch nicht. Der Widerstand gegen neue Leitungen ist weiterhin groß. Zwischen Planung und Bau einer neuen Freileitung vergehen 15 bis 20 Jahre. Energieministerin Doris Leuthard, dauert dies zu lange.
Hier gibt es Überlegungen, dass man gewisse Bewilligungsverfahren zusammenlegt, also nicht nacheinander auflegt, sondern in einem einzigen Verfahren mit dem entsprechenden Zeitgewinn lanciert.
Wie das im Detail aussehen soll, wird im Verlauf des nächsten Jahres klar. Bis dann wird eine Arbeitsgruppe dem Bundesrat konkrete Vorschläge unterbreiten. Man überlegt sich auch, eine Karte der Schweiz zu erstellen mit den strategisch wichtigsten Leitungen für die Zukunft. Als Hilfestellung für die Kantone, damit sie die Stromnetze in ihre Raumplanung mit einbeziehen können.
Das würde dann verfahrenstechnisch halt beschleunigend wirken, wäre auch für NGOs oder für Organisationen, die sehr oft im Konflikt stehen mit Eingriffen in die Landschaft, eine Hilfe, eine Orientierung. Hier einigt man sich konsensual auf Nutzung der Ressourcen und außerhalb dieser Karten wäre es dann eben Natur, Landschaft, Schutz, welche die Prioritäten genießen.
Bereits im Sommer stellte eine Strategiegruppe des Bundes fest, der als dringend eingestufte Ausbau des Hochspannungsnetzes wird nicht wie geplant bis 2015 gelingen. 2020 oder gar 2030 gelten als realistischer. Die Ausgestaltung eines versorgungssicheren Stromnetzes hängt letztlich auch von den Standorten der künftigen Großproduktionsanlagen ab. Werden dereinst die Atomkraftwerke ausrangiert, stehen Hochspannungsleitungen an einem Ort, wo sie niemand mehr braucht. Solche Leitungen aufzugeben, macht in den Augen der Branche wenig Sinn. Hans-Jörg Schötzau, stellvertretender Direktor der Schweizer Strommarktregulatorin ElCom.
Eigentlich sind diese Orte prädestiniert, um auch zukünftig, vielleicht in kleinerem Rahmen, doch noch größere Einheiten gut ans Netz anzubinden.
Oder anders gesagt, neue Kraftwerke am alten Standort, zum Beispiel ein modernes Gaskombikraftwerk. Energieministerin Doris Leuthard.
Es gibt von den großen Stromproduzenten Überlegungen, dass man hier Terrain, das vielleicht schon gesichert ist, verwenden könnte. Hier ist es natürlich in erster Linie auch abhängig von den Gasleitungen. Das ist natürlich für einen Investor dann auch entscheidend, sind die Pipelines da in genügender Kapazität.
Auch hier stellt sich die Frage, ob die Bevölkerung ein solches Kraftwerk samt CO2-Ausstoß akzeptieren würde. Zudem ist die Ausgestaltung des neuen CO2-Gesetzes noch nicht definitiv. Und nicht zuletzt wartet die Strombranche wohl auch noch darauf, ob der Ausstieg aus der Atomenergie tatsächlich unumstößliche Tatsache wird.
Eine große Fangemeinde trauert schon seit Wochen. Der beliebteste Blonde des deutschsprachigen Fernsehens geht. Heute Abend ist es soweit. Thomas Gottschalk moderiert sein letztes Wetten, dass. Fast 25 Jahre lang haben Millionen von Zuschauern den Deutschen mit dem exzentrischen Kleidergeschmack immer wieder bei sich zu Hause empfangen. Die große Samstagabendshow soll es zwar auch weiterhin geben, nur wer kann schon den Sympathieträger mit dem lockeren Mundwerk ersetzen? Vor dem Abschied aus Friedrichshafen hat sich Thomas Wagner dem Phänomen Gottschalk angenähert.
Wetten, dass er heute Abend keine einzige Abschiedsträne vergießen wird.
Top, die Wette gilt.
Ich werde da nicht Tränen überströmt mit schwerem Herzen rauskommen, weil ich es genieße. Ich werde mir auch die letzte Show jetzt nicht dadurch kaputt machen, dass ich sie empfinde als eine Art von Ende von irgendetwas.
Thomas Gottschalk in Friedrichshafen kurz vor seinem Abschiedswetten, das nach 151 Sendungen. Seit 1987 moderiert Gottschalk die große Samstagsabendshow des ZDF, bei der auch das Schweizer Fernsehen als Co-Produzent mit im Boot ist. Doch schon seit geraumer Zeit denkt Gottschalk über den richtigen Zeitpunkt für den Ausstieg nach.
Ich habe Sendungen gehabt, wo ich gesagt habe, so, jetzt ist der Tank leer. Ich überlege mir, wann ich den Ausstieg kriege. Dabei wurde die Sendung älter, ich wurde älter.
Dann kam jener verhängnisvolle 4. Dezember 2010. Vor fast genau einem Jahr hüpfte Wettkandidat Samuel Koch mit Sprungstelzen über fahrende Autos, erlitt dabei schwerste Verletzungen mit Lähmungserscheinungen, die bis heute andauern. Gottschalk fasste den Entschluss zum Ausstieg. Hinzu kamen immer wieder Diskussionen über sinkende Einschaltquoten. Ende der 80er Jahre schalteten über 20 Millionen Zuschauer zu Thomas Gottschalk und seinen Gästen. Doch ganz allmählich bröckelte die Quote erst auf 15, dann auf 10 Millionen, wurde zwischendrin auch schon einmal einstellig. Auch das gab Anlass zum Nachdenken.
Wenn Sie mir vorgeworfen haben, bittere Pille für Gottschalk, 8 Millionen oder die Zweistelligkeit ist verloren gegangen, habe ich 3 Tage später gelesen, dass sich andere bei 5 Millionen in den Armen gelegen haben. Habe ich gedacht, ja, soll ich mich jetzt wegen der Neuen erschießen?
Dennoch bleibt Thomas Gottschalk ein Phänomen der deutschsprachigen Fernsehunterhaltung. Keiner außer ihm hat es fertiggebracht, fast ein Vierteljahrhundert lang so viele Menschen, generationenübergreifend, samstagsabends vor dem Fernsehapparat zu versammeln. Philipp Fraund, Historiker und Medienexperte der Universität Konstanz.
Seine Witze sind nie in irgendeiner Art und Weise verletzend, ebenfalls seine Kommentare, die extrem spontan sind. Man hat einfach zusammen 90 Minuten bis zwei, drei Stunden eine entspannte Zeit ohne die alltäglichen Sorgen des normalen Überlebenskampfes, den man sonst hat.
Vom Radiomoderator zum Sprecher im Regionalfernsehen, danach Zug um Zug ein kometenhafter Aufstieg. Ob diese Karriere allerdings heute nochmals möglich wäre, bezweifelt als allererstes Thomas Gottschalk selbst.
Ich habe für mich ein Riesenschwein gehabt. Ich kam zu einem Rundfunk, wo es geknirscht und geknarzt hat, der öffentlich-rechtlich verstaubt war. Aber ich habe das Glück gehabt, dass ich den relativ schnell im Sturm genommen habe. Ich habe mir da was zusammengereimt, so würde ich gerne Rundfunk hören, also mache ich diesen Rundfunk. Heute gibt es Formatradios. Das ist eine Mischung aus Animation, Comedy, einer Wohllaunigkeit, die sich aber immer identisch anhört. Und es werden die größten Hits, das beste Wässer, die schnellsten Blitzer, die bigsten Beats. Da sitzt nicht irgendein Freak, wo man sagt, was erzählt der Mann da eigentlich? Wo man lauter dreht, der redet sich hier im Kopf und Kragen, aber es ist toll.
Keine Abschiedstränen, sondern eher die Vorfreude auf eine fulminante Abschiedssendung heute Abend aus Friedrichshafen. Karl Lagerfeld wird zu Gast sein, Iris Berben, Gunter Jauch und Til Schweiger. Der bringt noch jemanden mit und darauf freut sich der Altmeister des Showbusiness ganz besonders.
Mir hat Jessica Biel noch gefehlt. Dass mir der Til Schweiger, die jetzt da reinschleift, finde ich sehr anständig. Also die hat mir noch die hat mir noch gefehlt zum Glück. Jetzt ist sie da, jetzt kann ich gehen.
Wir gehen auch, kommen allerdings rasch wieder. Um 19 Uhr auf DRS 2, DRS 4 und der DRS Musikwelle. Verantwortlich für dieses Echo der Zeit war Tobias Gasser, für die Nachrichten Thomas Akola, am Mikrofon Simon Fatzer.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.